letzten Sonntag habe ich über die Erlösung gepredigt und das wurde mir klar. Oder eigentlich, als ich mich vorbereitet habe, hat Gott gesagt, du kannst nicht nur von der Erlösung predigen, die Bewahrung ist viel wichtiger als die Erlösung. Der Erlöste muss bewahrt werden. Was nützt es, du bist getauft, bist vom Heiligen Geist versiegelt oder hast die Taufe im Heiligen Geist und gehst gerade um die Ecke und fällst wieder und verlierst alles und so weiter. Die Bewahrung ist viel, viel wichtiger. Wer da steht, der sieht zu, dass er nicht falle. Also Gott muss hinter uns her sein und aufpassen. So viele haben die Gnade Gottes empfangen. Und was ist? Vögel weggepickt, zertreten von Leuten, kritisiert oder abgeworben oder was es auch immer ist. Die Gnade wurde nicht bewahrt. Oder der Teufel kam und wir sehen ja bei Jesus frisch aus dem Wasser raus. Und was passiert? Kommt gleich der Teufel und versucht ihn nach 40 Tagen. Also, und fordert ihn heraus. Wie auch immer. Also die Bewahrung der Kinder Gottes ist das größere Werk als die Erlösung selbst. Als ich junger Pastor war, habe eine Kinderfreizeit gemacht. Da waren vielleicht so etwa 20 Pastorenkinder in dem Gottesdienst, in der Freizeit. Und dann haben die plötzlich gesagt, ja, weißt du, Wir wissen gar nicht. Weißt du, wenn wir hören, Leute geben Zeugnis, die waren rauschgiftsüchtig, die waren im Gefängnis, die haben das gemacht, die haben alles das gemacht. Wir haben das alles gar nicht gemacht. Wissen wir, was ist mit unserer Bekehrung? Oder, also wir sind nicht so in die Sünde gefallen. Und dann habe ich, das war so eine Frage, die sie in der Freizeit gestellt haben. Und dann hat Gott mir etwas aufgeschlossen. Ich habe gesagt, Kinder, ihr könnt Gott danken, dass ihr das alles gar nicht durchmachen musstet. Weißt du, die haben ihre Jugend kaputt gemacht, die haben ihr Leben ein Stück weit ruiniert, ihre Finanzen ruiniert. Die sind geplättet. Ihr seid von Gott bewahrt. Das ist viel, viel größer und viel, viel mehr. Gott bewahrt die Seinen und Gott wird dich bewahren vor der großen Versuchung, die über die Erde gehen wird. Das brauchen wir. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Mein Thema heute ist, was fördert den Glauben? Herr, hilf mir. So hat jemand in der Bibel gebeten. Herr, hilf meinem Kleinglauben. Einer war sogar so groß im Gebet. Herr, hilf meinem Unglauben. Also, hilf meinem Unglauben, dass ich da rauskomme. Was fördert meinen Glauben? Vielleicht verstehen wir diese Frage besser, wenn wir sagen, was hindert meinen Glauben? Ich glaube, wir brauchen zuerst mal die schwarze Wand, den dunklen Hintergrund, das Negative, um zu verstehen, was hindert mich zu glauben? Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse, fragt der Kämmerer. Was hindert meinen Glauben? Jesus erzählt von dem vielfältigen Acker, der sagt, etliches fiel auf dem Weg, etliches unter die Dornen, etliches da, etliches da, etliches da. So, Sorgen halten mich vom Glauben ab. Du kannst entweder glauben oder dich sorgen, Kopf zerbrechen und so weiter. Dann Menschen halten dich ab vom Glauben. Da sagt einer, du kannst nicht, und Gott sagt, du kannst. Verstehst du? Mir ist es schon so oft passiert. Vorher sagt jemand, das geht nicht, das können wir nicht, das ist nicht machbar. Und wenn ich bete und in der Gegenwart Gottes bin, dann höre ich nur, es ist machbar, es geht. Wem will ich jetzt glauben, Gott oder der anderen Stimme? Ich möchte mehr das Positive annehmen und das Gute, was ich im Gebet empfange und nicht, was ich im Gehör empfange. Also Gehör oder Gebet. Also auf wem achten wir? Also und die Vögel pickten es weg. Du kannst von Gott gehört haben und plötzlich kommt irgendjemand und sagt, nein, unheilbar, unlösbar, unverständlich. Dann Kritik zerstört unseren Glauben. Du kannst noch so fest sein, da kommt ein guter Freund und meistens benutzt der Teufel Freunde, Bekannte, Nachbarn und liebe Glaubensgeschwister, die dich ruinieren. Das wirst du nicht für voll nehmen und das nicht glauben und so kommen sie und so argumentieren. Deine Feinde hindern dich. Die wollen dich abhalten. Deine falschen Freunde. Also es gibt gute Freunde und falsche Freunde. Oder ich denke, diese falschen Freunde beim Hiob. Weißt du, die fangen an zu diskutieren. Hiob, du bist schuld an der ganzen Geschichte. Hättest du besser geglaubt, nicht dich nicht gefürchtet und so weiter. Hättest du da nicht auf die Umstände geschaut, hättest nicht gleich reagiert und so weiter. Falsche Freunde und gute Freunde. Wir sollten nicht auf alle Freunde hören und alle Freunde für bare Münzen nehmen. Ich denke, wir sollten abwägen und vor unseren Ohren einen Filter setzen. Du willst nur das hören, was Gott sagt und was von Gott kommt und was göttlich ist. Falsche Freunde sind Menschen, die nicht von Gott sind. Weißt du, die werden schon rausgefiltert. Und Menschen, die nicht mit Gott wandeln. Weißt du, wenn du mit Ungläubigen bist, du wirst immer ungläubige Argumente hören. Wenn du aber jetzt einen gläubigen Freund hast, der sagt, ja doch, mit Gott. Also normalerweise nicht, aber mit Gott werden wir schon schaffen. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern, hat David gesagt. die Gott nicht geschickt hat. Diese Menschen halten uns vom Glauben ab. Weißt du, immer wenn du glaubst, da kommt irgendjemand und der die Salbung verloren hat. Wir haben den jungen und den alten Propheten mal in der Bibel. Und der Alte hat die Salbung verloren, der Junge hatte die Salbung. Und er sagt, Mensch, das ist doch, komm doch zu mir. Aber Gott hat gesagt, du sollst in der Stadt weder Brot essen noch Wasser trinken. Halt dich nicht auf. Lass dich nicht aufhalten. Geh deinen Weg gerade. Und du sollst also aufpassen, Menschen, die Gott nicht geschickt hat, auch wenn sie von Engel erzählen. Also ich glaube Gott mehr wie allen Engeln und tausend Engeln zusammen. Engel haben mir nichts zu sagen. Die sind mir hilfreich, die sind mir dienstbare Geister und ich setze die Engel stark ein für mich persönlich. Ich schicke die Engel immer zum Arbeiten, weil ich zu faul bin. Nein, ich sage Engel, die sind dienstbare Geister und wir sollten viel mehr uns der Engel bedienen. Aber die Engel haben mir nichts zu sagen. Denn wir stehen über die Engel. Wir haben Autorität über die Engel, über die unsichtbare Welt. Und Gott hat uns niedriger wie sich selbst gemacht, aber hat uns über die Engel gesagt. Und Jesus sagt, ich könnte 6000 Engel, eine Legion Engel anfordern, wenn ich wollte. Also Engel sind dienstbare Geister, aber wenn jetzt zu dir so ein Engel kommt, ist meistens ein Bengel und kein Engel. Muss immer aufpassen. Weißt du, Paulus sagt, auch wenn ein Engel vom Himmel kommt und uns ein anderes Evangelium predigt, als wir euch gelehrt haben, der sei verflucht. Also alles, was dich von Christus wegbringt, von der Einfalt des Glaubens wegbringt, kompliziert alles macht, ist nicht von Gott. So, weiter. So viele Menschen schleichen sich in unserem Leben ein, versuchen uns geistlich abzusaugen, zu missbrauchen. Oder, weißt du, wenn du gesegnet bist, das war jetzt bei diesem Radsportler, der abgedankt hat. Weißt du, der Politiker Scharping, SPD-Politiker, immer solange er Erfolg hat, immer so neben ihm stehen und immer wieder sich abbilden und so weiter, so in seiner Sonne sich sonnen. So viele Menschen versuchen in deinen Erfolgen sich zu sonnen, in deinen Segnungen sich zu sonnen. Und immer so, dass wenn du sie anguckst, die auch noch sehen musst. Vergiss es. Leute, die auf deine Kosten sich dick und fett und satt fressen. Du solltest auf diese Leute aufpassen. Ich sage das ja nur. Also das sind die Feinde des Glaubens. Und dann nimmst du auf die Rücksicht immer, ja, der Herr sowieso und der Herr sowieso. Und dann, wenn du nachher sie brauchst, sie sind alle nicht mehr da. Dann Satan ist der Widersacher des Glaubens. Und er versucht ständig, dir so ein Bein zu legen, zu stellen, dass du ja nicht glaubst. Deshalb, du solltest gucken, dass der Teufel nicht zu nahe dir kommt. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widersteht ihm. Begib dich nicht aufs Glatteis. Lass dich nicht verführen und verlocken. Ärger hält uns vom Glauben ab. Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Das Kreuz. Wenn du das Kreuz nicht richtig verstehst, kannst du nicht richtig glauben. Das Kreuz ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Und wir sollten alles, alles über das Kreuz sehen, alles gekreuzt sehen. Das Negative ist positiv und das Positive ist negativ. Das, was unten ist, ist oben und das, was oben ist, ist unten, über das Kreuz. Und so kannst du auch gegen Wind segeln, wenn du die Segeln kreuzt. Über das Kreuz alles sehen. Ganz wichtig, das Kreuz nicht zu verachten. Das Kreuz ist ein ganz wichtiger Teil. Was hier nichts ist, ist bei Gott groß. Und das kannst du, da kannst du dein Maß für deinen Glauben so ausrichten. Was die Menschen nicht wertschätzen, das schätzt Gott besonders. Das, was verachtet ist, hat Gott sich erwählt. Und das Hohe und Gewaltige schmeißt er herab, erniedrigt. Also übers Kreuz sehen, ganz arg wichtig. Und wir sollen über die mit dem Blick der Ewigkeit die Dinge sehen. Und dann werden wir vieles ganz anders beurteilen. Dann, was meinen Glauben noch hindert, falsch verstandene Bibelstellen. Weißt du, ich habe lange Zeit meinen Hochzeitstext nicht verstanden. Verstehst du? Und vielleicht verstehst du deine Bibelstelle auch nicht richtig. Und deshalb machen wir so einen Fragekasten. Deshalb ist mir auch klar geworden, wir machen so einen Fragekasten. Vieles verstehst du nicht. Der Prediger, der uns getraut hat, hat uns gesagt, die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Das war unser Trautext. Und wir haben gesagt, das ist kein gutes Wort. Also, die mit Tränen sehen, stimmt zwar. Weißt du, die werden irgendwann mal mit Freuden ernten, vielleicht in der Ewigkeit. Und dann habe ich zufälligerweise, bin ich da, blätter in der englischen Bibel rum und da wollte ich sehen, wie es in der englischen Sprache dieser Vers heißt. Eine andere Übersetzung, ein anderer Hintergrund für die Übersetzung und so weiter. Und dann lese ich, die in Zeiten der Not sehen, ernten mit Freuden. Die in Zeiten, nicht mit, oh Gott, bitte, bitte segne. Weißt du nicht, nein, die wissen, also Dürre ist, kein Saatgut da, Mangel ist da und sagen, wir machen trotzdem. Das ist nicht, verstehst du, so dieses Geheule. Das habe ich, und ich muss euch sagen, 10, 15 Jahre habe ich diese Dummheit geglaubt. falsch verstandene Bibelstellen, die machen dir keine Freude am Herrn. Die drücken dich runter. Und Übersetzung ist Menschenwerk. Ob es jetzt Martin Luther war oder welche Übersetzer, das alles, die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. Und nicht in Lateinisch und nicht in Hebräisch und nicht in Griechisch und nicht in Deutsch, sondern im Heiligen Geist. Und deshalb, was sagt mir dieses Rema, das Wort Gottes? Ganz arg wichtig. Falsch verstandene Bibelstellen, falsch verstandene Auslegung. Weißt du, genauso mit der Entrückung. Also ich habe diese gespenstrische Bilder und ich habe meine Meinung über Entrückung total über Haufen geworfen. Das, was die Pietisten glauben, glaube ich schon lange nicht mehr. Ich bin in Berchtesgaden ganz hoch oben zu einer Konferenz bei den Amerikanern und dann sagt ein Bruder, der hat einen riesigen schönen Wagen dort gehabt, ein amerikanischer Soldat, und ich wollte mal wenigstens mitfahren mit diesem Wagen. Und ich steige in dieses Auto rein und dann auf meiner Beifahrerseite steht über Handschuhfach geklebt, der Fahrer ist ein Christ. Also er übernimmt keine Garantie, der Fahrer ist ein Christ und das Auto könnte bei der Entrückung führerlos sein. Puh, und jetzt geht es die Serpentinen runter. Ich habe gesagt, hoffentlich findet die Entrückung noch nicht statt, solange wir noch nicht unten im Berchtesgaden sind. Und dann bin ich runter, dann waren wir runter, ich war so erleichtert. Die Entrückung hat nicht stattgefunden. Weißt du, ich bin auch Christ, aber bist du bereit, steht dann noch da drunter. Und dann diese dummen Bilder. Flugzeuge werden ohne Piloten sein, Züge ohne Schaffner und so, da wird ein Chaos sein. Gott ist kein Chaot, Leute. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und dieses dumme Bild von den Pietisten oder aus dem Mittelalter. Wir haben so viel in unserem Glauben, in unserem christlichen Glauben aus dem dunklen Mittelalter. Und das ist mehr Aberglaube wie Glaube der Bibel. Und wir müssen diese Dinge korrigieren. Deshalb richtig ausgelegte Bibel. Und deshalb auch richtig verstanden. Also nicht nur nachplappern. So, der Großvater hat schon gesagt, der Urgroßvater hat schon so geredet und so weiter. Nein, wir wollen rausfinden, was sagt die Bibel. Deshalb ein Stück kritisch anzufragen, steht das wirklich in der Bibel so? Was sagt die Heilige Schrift dazu? Nur Bibelforschung, echte Bibelforschung, ins Wort hineingehen, bringt einen aus diesem Zweifel, aus der Sackgasse heraus. Nachgucken, was sagt die Schrift dazu? Und dann, es steht geschrieben. So, und dann das Leiber plötzlich in den Himmel fliegen und da durch die Luft wirbeln und so weiter und die Seligen da irgendwo, nein. Und dann, Bibel lese ohne den Heiligen Geist wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Gründe, wie wächst mein Glaube? Ein weiteres Hindernis für meinen Glauben ist meine Selbstsucht. Ich, mir und mein. Ich betrachte zuerst mal die Glaubenshindernisse. Man sucht sich selbst zu verwirklichen, man sucht selbst schnell hochzukommen und Selbstsucht ist ein großes Glaubenshindernis. Selbstsucht, und das ist hier heute in unserer westlichen Welt sehr stark verbreitet. Ludwig von Bayern hat seinen Spiegel, also wenn jemand mal nach Bayern kommt, sollte mal sich angucken, am Chiemsee oder beim Deutschen Museum. Der Ludwig hat einfach überall sich Spiegel hingesetzt, 50 Spiegeln, so dass sie sich von allen Seiten betrachten konnten. Das ist Selbstsucht. Sich selbst wichtig nehmen. Es ist interessant, wenn man da in diesem Spiegelsaal reinkommt, weißt du, wenn jemand dicker ist, der schnurstrang. Und dann kommt etwas abgemagertes Bürschle rein, das ist richtig kräftig, bullig. So, du kannst dich dann immer so sehen, wie du dich sehen möchtest. Das passiert in diesem Spiegelsaal. So, wie du dich gerne siehst. Und das ist menschlich. Und wir sehen uns immer so, wie wir uns gerne sehen möchten. Dünn oder dick, groß oder klein, das gilt also zuerst mal in allen Variationen. Durch Hohlspiegel ist das alles, damit ihr wisst, dass es funktioniert, wirklich. Also, ich habe mit meinen Kindern mich sehr amüsiert da drin. Plötzlich waren die größer wie ich. Und wenn ich in der Bibel lese, der Antichrist wird sich in den Tempel setzen. Ich warte nicht auf irgendeinen Tempel in Jerusalem, sondern der Antichrist sitzt bereits im Tempel und unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn ich selbstsüchtig bin, wenn Christus nicht auf dem Thron regiert, sitzt der Antichrist in mir. Selbstsucht. So, was fördert meinen Glauben? Michelangelo-Syndrom. Was ist das? Michelangelo-Syndrom. Alles perfekt machen. Die ideelle Form. Wenn ich das nicht schaffe, perfekt vollkommen, diese ideelle Verwirklichung. So, also Michelangelo-Syndrom. Und in vielen Pietisten, Pfingstler und Charismatiker, ich kann Gott nicht dienen. Ich kann Gott erst dienen, wenn ich das wirklich ausgelernt habe, perfekt bin, wenn ich studiert habe, wenn ich alles schon fertig habe, dann, naja, vielleicht schaffe ich es noch. Nein, Du musst befreit werden vom Michelangelo-Syndrom. Einseitigkeit ist ein Glaubenshindernis. Also ich zähle jetzt mal die Hindernisse. Dann weißt du nachher, was dich fördert, dein Glauben fördert. Die schlimmsten Tore, wenn ich so die Fußballspiele angucke, ich gucke nicht viel, interessiert mich nicht so sehr, aber wenn ich mal angucke, die Eigentore ist das Schlimmste. Ein Eigentor. Und wie viele Eigentore schießen wir? Durch Unachtsamkeit. Viele scheitern, weil der Feind, es dem Feind gelingt, immer wieder so einen Knüppel zwischen die Füße zu stellen. Die stolpern über eigene Fehler, über eigenes Versagen, über eigenen Mangel, über eigene Bedenken, über eigene Ängste. Ein anderes Hindernis noch ist der Drang zur Selbstaufopferung. Ich will, oh Gott, mein Ganzes dir geben und so weiter, mein alles dir zur Verfügung stellen. Und wir machen uns fix und fertig. Das ist nicht, was Gott will. Gott will nicht, dass alle Märtyrer werden. Einige sind zum Märtyrertum bestimmt, gewiss. Aber was geht dich das an? Wir sehen ja in der Diskussion schon bei den Jüngern. Und Petrus sagt, was ist mit dem? Dann sagt er, das geht dich nichts an. Der wird 100 Jahre alt. Du komm und folge mir nach. Du musst nicht einen Märtyrer kopieren. Und manche sind schuld für ihr Märtyrium. Die wollen für Jesus leiden. Weißt du, du musst nicht um Leiden beten. So dieser Selbstaufopferungsdrang. Und es ist ein dummes Gebet. Ich habe Gott schon um Vergebung gebeten. Gott hat es mir vergeben. Und ich werde nie mehr dieses Gebet mehr plappern. Herr, zerbrich mich noch mehr. Weißt du, irgendwo habe ich so gelesen von Graf Zinzendorf und so, von diesen Brüdern und so weiter, die, oh Herr, zerbrich mich. Die Schwaben haben noch so ein Lied, ra, 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 runter, runter, runter. Weißt du, ich war in so einer Stunde und ich sage, Heiland, ich möchte dir absolut gefallen. Ich möchte wirklich vor dir bestehen, zerbrich mich. Und ich habe noch nicht einmal richtig Amen gesagt. Da hat schon gepoltert. Da hat schon gekracht. Du, und ich bin durch die Hölle durchgegangen. Und manche leiden, weil sie dumme Gebete sprechen. Bitten, die nicht von Gott sind. Die Bitten habt ihr von ihm empfangen. Also was fördert meinen Glauben? Nicht falsche Vorbilder. Und nicht verkehrte Vorbilder. Und nicht verzerrte Vorbilder. Pharisäer sind verzerrte Vorbilder. Pietisten sind verzerrte Vorbilder gewesen. Und sind es heute noch. Manche schauen da, ach, das ist ein Heiliger. Und du solltest dich nicht nach den Heiligen orientieren. Du musst dich nach dem Heiligen orientieren. Das ist Jesus Christus. Der ist vollkommen. Und nicht, ich möchte so sein wie Paulus. Leute, wenn wir so sein möchten wie Paulus, sollten wir gar nicht heiraten. Da müssen wir einiges. Paulus wurde verfolgt und so weiter. Oder ich möchte so sein wie der und so weiter. Ich möchte lieber wie Petrus sein. Dann noch wenigstens Schwiegermutter gehabt. Verstehst du? Wir möchten immer so wie Petrus. Jesus sagt, seid meine Nachfolger. Sogar Paulus sagt, seid Christi Nachfolger. Könnt schon mir nachfolgen, wenn ihr wollt. Aber bei mir werdet ihr nicht lange aushalten. Die Leute haben beim Paulus nicht lang ausgehalten. Der war zu stressig. Der ging schnell bergauf und da hat Johannes Markus versagt, Demas hat versagt, andere haben versagt und so weiter, weil die nicht mitgekommen sind. Paulus, das war sein Weg. Deshalb, du musst nicht irgendjemand kopieren. Christus kopieren. Also Glaubenshindernisse. Gottlose Askese. Ich denke nur, so, wenn diese Säulenheilige, Wüstenheilige und welche Heilige die auch immer noch gewesen sind, so besonders sich isolieren, alles ablegen, alles absagen und so weiter. Wir machen so vieles Unnötige, was Gott von uns nicht verlangt. In der Bibel heißt, wie du berufen worden bist, so bleib. Wenn du verheiratet bist, berufen worden bist als verheiratete Frau oder Mann, so bleib es. Und so weiter. Und versuch nicht jetzt, die Sachen zu verändern. Töte nicht deine vitalen Grundbedürfnisse ab. Tertullian hat sich sogar kastrieren lassen, damit er nicht mehr sexuell versucht werden würde. Du siehst also, dort endet die ganze leibliche Übung. Und die Bibel sagt, die ist wenig Nütze. Selbstablehnung, diese Selbstsucht, dann kann ich das andere Extrem umschlagen, das ist Selbstablehnung, dass man sich selbst verachtet. Gott dienen ist ganz was anderes. Weißt du, was Gott dienen ist? Erbauung, Ermutigung. Gott dienen ist Charakterentwicklung. Gott dienen ist Persönlichkeitsentwicklung. Es ist nicht missionieren, es ist nicht Aktivität, sondern es ist mehr nach innen gekehrtes Werden, Wachsen, Reifen, Entwickeln, Entfalten. Es ist Jüngerschaft. Das ist Gott dienen. Ihr sollt meine Jünger sein und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Gottes Absicht ist, und das ist, wo Gott uns dient, Gott möchte uns zur Vollendung bringen. Das ist Gottesdienst. Wie viel und was kann Gott an mir tun durch seine Liebe und durch sein Erbarmen? Was fördert meinen Glauben? Was fördert? Nicht herrschen über andere. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt, ich gebe dir Macht. Nein, nicht über Krankheit herrschen, nicht über Situationen herrschen, sondern Gott über sich herrschen lassen. Das ist der Wille Gottes. Das fördert unseren Glauben. Je mehr Gott Kontrolle über uns bekommt, desto mehr dienen wir Gott, können wir für Gott tun. Denn durch uns wirkt dann der Herr. Durch uns arbeitet er. Ich möchte nichts vom Teufel haben. Seine Angebote kann er behalten. Und ich weiß, es ist sehr schwer, seinen Angeboten auszuschlagen. Lieber bin ich krank, als dass ich vom Teufel Heilung annehmen würde. Lieber bin ich arm, als dass ich seine Hilfe annehmen würde. So, wenn du einmal ihm Ja gesagt hast, deshalb, wir müssen fragen, ist es von Gott? Auch liebe Menschen, du musst aufpassen, liebe Menschen, die sagen, ich unterstütze dich, ich fördere dich und so weiter. Und dann, die fördern dich eine ganze Weile. Der Teufel wird nicht mit dem Klumpfuß gleich kommen und so weiter und sich als mit Hörner dir vorstellen. Nein, er wird zuerst mal die erste Halbzeit wie Adolf Hitler, die ersten 6 Jahre vom tausendjährigen Reich, die waren Aufbau. Und dann erst die nächste 6 Jahre entpuppte sich als Teufel. Und so ist es überall. Die erste Halbzeit ist nur Gutes tun, helfen, mitarbeiten, mit unterstützen und so weiter. Und dann, du könntest so machen, du solltest das so machen, das würde so besser ankommen und dergleichen. Und plötzlich, und dann, wenn du abhängig geworden bist, und deshalb wird nie abhängig von Menschen, wird nie abhängig vom Geld, wird nie abhängig von irgendwelchen Beziehungen, dass die dich abhängig machen. Deine einzige Beziehung geht nach oben. Und das ist, was dein Glauben fördert. Unabhängig bleiben. Wir sind abhängig voneinander. Wir brauchen einander. Wir sind vernetzt. Aber der Hauptstrang, der Stamm geht nach oben. Dann nachher, wir können schon immer unsere Äste ausfahren und da und dort uns verzweigen. Aber der Stamm geht nach oben. Wir sollten so wie eine Palme sein. Da ein Blatt und da ein Blatt und da ein Blatt auswerfen, da ein Blatt auswerfen. Aber sonst, wir gehen wie eine Palme nach oben. Und unsere Wurzel geht in die Tiefe. Und der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum. Weißt du, wenn du das in der deutschen Bibel liest oder Lutherbibel liest, wirst du große Probleme bekommen. So steht es nicht in der Bibel. Luther übersetzt wie eine Eiche. Der Gerechte wird sein wie eine Eiche, weil er Palme nicht gekannt hat. Und jetzt lest und sagt, Eiche, oh, weißt du, so verzweigt und überall. Aber die Palme, und die Bibel spricht im Original von der Palme. Der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum. Und die richtigen Übersetzungen sprechen von Palmbaum. Und die Palme geht in die Tiefe. Und manche Palmen, das hat man festgestellt in der Wüste, hat Wurzeln bis zu 70 Meter Tiefe. Aus dem Grundwasser lebt die Palme. Das ist Christsein. Tiefe und Höhe. Und das ist ein Strang. Ein Strang. Und nicht da irgendwie so ein bisschen verschnörgelt. Da noch mitnehmen, da noch was mitnehmen. Also es ist wichtig, richtige Bibelübersetzung zu haben und dann auch richtige Verstehen. Äußerlichkeiten könnten noch ein Hindernis sein. Dass man immer nur nach dem Äußeren gehen, nur fürs Auge lebt, nur zum Schein und so weiter. Und das ist wie das übernatürliche Leben ein Hindernis, die Äußerlichkeiten. Wenn du immer nach Äußerlichkeiten, Stimmung. Weißt du, wenn da keine schöne Musik ist, wenn nicht Hip-Hop und sonst noch was da ist, du kannst nicht anbeten. Nein, Gott wirkt so und so, mit Musik und ohne Musik. Es ist so wichtig, dass wir allein von Gott abhängig sind. Was verhindert mich, dass ich nicht mich so richtig entfalten kann? Mir ist ein Gedanke, und jetzt möchte ich hier vielleicht doch belastete Menschen sind ein Glaubenshindernis. Wenn du dich mit belasteten Menschen, stell mal vor, da läuft neben dir einer mit einem Rucksack, richtig riesigen Rucksack beladen, und der schnauft. Du musst mit dem Schritt halten. Du kannst vorlaufen, aber der ruft, bitte nicht so schnell. Verstehst du? Der bremst dich, der blockiert dich, der hält dich ab. Wenn wir Leute auf unserem Glaubensweg haben, die belastet sind. Ich habe als junger Christ, und das ist die beste Bibellehre, der beste Bibelkursus oder Glaubenskursus ist, als ich junger Christ wurde, hat man mir die Bibel gegeben. Ein paar Wochen später hat mir jemand die Pilgerreise geschenkt von Bunyan. Ist ja fantastisch. Also, weißt du, so plastisch, so anschaulich, so kindlich, so naiv. Aber dieses Buch Pilgerreise ist im Gefängnis geschrieben worden. Dieses Buch Pilgerreise. Bunyan das war sein Lebenswerk. War ein einfacher Mann, ein Kesselflicker, dieser Bunyan, und hat mit sehr viel Hingabe. Weißt du, und dann siehst du den Belasteten, dann siehst du, wo der Löwe da einen fressen weckte. So diese Bilder und dann diese Geschichten dazu. Solltest du anlegen. Weißt du, da verstehst du viel, viel plastischer, das geistliche Leben. So natürlicher. Manche Kindheitserinnerungen kommen da in dir hoch. So, belastete Menschen sind ein Glaubenshindernis. Und dein Glaube kann sich nicht entfalten, solange du so Unkraut in deiner Umgebung hast, die dich bedeckt und bedrückt und belastet. Bitte beten Sie für mich, bitte helfen Sie mir, bitte stehen Sie mir bei, ich kann nicht mehr. Und lauter solche Hilfeschreie. Und ich sage, Freund, ich kann nicht mehr, das geht mir zu schnell. Besessene können dir nicht dienen und nicht helfen. Die sollen zuerst mal selber frei werden und dann nimmst du mit. Lahme. Stell dir mal vor, du willst mit einem Lahmen da einen Ausflug machen. Bergtour. Gebundene können dir nicht dienen. Kranke können dich nicht heilen. Ich würde also sehr vorsichtig sein. Wer soll mich heilen? Im Gegenteil, wenn ein Kranker dich heilt, du kriegst die Krankheit, die er hat. Durch Handauflegung überträgt man alles. Und deshalb, ich würde mir nicht so schnell von jedem Hinz und Kunz und Müller und Meier die Hände auflegen lassen. Ich würde zuerst mal die Geister prüfen. Und die nachfragen. Und so weiter. Und vieles. Verstehst du? Da kommen Leute nach vorne, auch zu uns. Vielleicht taucht irgendwo eine Frage. Was ist das Ruhen im Geist und was das alles auf sich hat? Weißt du, vieles ist nur Hypnose. Weißt du, da warten sie. Und schon fallen sie nach hinten. Passiert wirklich was dabei? Wird da geholfen? Wird einem Menschen wirklich geholfen? Steht er auf? Hat sich was verändert? Wenn sich nichts verändert hat, war es nicht von Gott. Denn jedes Mal, wenn ich Gott begegne, muss irgendeine Änderung bei mir passieren. Sonst kann ich gleich zum Hypnotiseur gehen. Ich sage das nur so provokativ, weil viele Leute das alles durcheinander bringen. Die warten nur, die fallen schon noch, bevor man überhaupt mit ihnen betet. Weil sie schon so gewöhnt sind, nicht mehr anders kennen. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem Methodistenpastor. Die Methodisten müssen ja alle Jahre umziehen, immer als Pastoren. Und ein Methodistenpastor hat Hühner gehabt. Und er ging in den Hühnerstall, immer nur die Hühner zu fangen, die Füße zusammenzubinden, weil er jetzt wieder umzieht. Und die Hühner wussten, wenn der Pastor in den Stall kommt, dann ist wieder Zeit dran, Füße nach oben zusammenzubinden und so weiter. Und dann hat er die Tür aufgemacht, da liegen schon die Hühner mit den Füßen nach oben. Und so sind viele Gotteskinder, die warten schon regelrecht. Wir sollten Gott erwarten. Und was ein Glaubenshindernis ist, falsche Erwartungen. Falsche Heilserwartungen. Weißt du, wir haben also Vorstellungen, so passiert es. Und jemand kam und hat sich bei mir beschwert. Weißt du, für mich hat er nicht prophezeit, jetzt bei Bruder Gus. Ja, fast Aufstand gehabt. Ja, zu mir, alle haben ein Wort bekommen und ich habe kein Wort bekommen. Vielleicht brauchst du das kein Wort. Tu schon mal das Alte, was du getan hast oder hättest tun sollen. Oder ich bin nicht umgefallen. Als wenn Umfallen Heilung wäre, Befreiung wäre, Segen wäre, Sieg wäre. Verstehst du? Quatsch. Purer Quatsch. Religiöser Quatsch. Gott möge uns helfen. Weißt du, es kann sein, ich bin nicht dagegen, es kann sein, dass der Heilige Geist dich hinlegt. Weil er dich nicht anders klein kriegt. Aber es ist nicht die Norm. Ein anderes Thema. Etwas, was dir der Bibel gesagt hat, rührt nichts Unreines an. Also du sollst sie nicht beschmutzen oder Totes. Lass die Toten ihre Toten begraben. Was Gott entweiht und so weiter, dass wir mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Wenn wir verseucht, verschmutzt sind, ist unser Glaube blockiert. Wenn Sünde in unserem Leben ist, wie auch immer die reingekommen ist, wenn wir uns mit belasteten Menschen belastet haben, gescheiterte Menschen sind für deinen Glauben gefährlich. Gescheiterte Menschen. Die sind schlimmer als Gottlose. Warum? Weil die schon alles wissen. Die haben schon alles hindurch gemacht. Also ich spreche es aus Erfahrung. Die größten Spötter sind die Menschen, die aus dem Pfarrhaus kommen. Denk nur Nietzsche oder andere. Vater, Pfarrer, Mutter aus dem Pfarrhaus und so weiter. Das sind die größten Gottesleugner, Gotteshasser, weil die es alles wissen. Die wissen das alles, die wissen die Wahrheit, die wissen, was Salbung ist, die wissen, was Segen ist. Die wissen das alles, ähnlich wie beim Saul. Saul wusste alles, aber die Salbung ist von ihm gewichen gewesen. Also Menschen, von denen die Salbung gewichen ist, die sind ganz gefährlich für dein geistliches Leben, wo du es weißt. Also der wandelt nicht mehr mit Gott. Weißt du, der redet schmutzige Worte auf der einen Seite. Weißt du, da kann er in dem Heiligen Geist, redet er in Zungen und dann schmutzige sexuelle Witze, versaute Worte, vulgäre Sprache. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie Stallsprache mit der Himmelssprache zusammen harmonisiert. Kann mir nicht vorstellen. Und dann Zoten, die Bibel sagt ganz klar, Zoten und schmutzige Worte und so weiter. Weißt du, das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und du merkst, wenn der eine ganz heilig auf der einen Seite dasteht und dann im Auto oder sonst auf dem Nachhauseweg oder wie auch immer, schmutziges Gerede, Gefasle und sinnlose Worte, das ist nicht Heiliger Geist. Aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen, schreibt der Jakobus. Und das ist Wahrheit. Deshalb, ich wäre sehr vorsichtig, wenn du, weißt du, auf Anhieb merkst nicht, das ist nur den lieben Bruder, die liebe Schwester. Aber mal zusammen sein. Mal Kirschen zusammen essen. Und dann siehst du, was er rausspuckt. Oder was er schluckt. Und wo die Steine bleiben. Persönlich gescheiterte Menschen, finanziell gescheiterte Menschen, körperlich gescheiterte Menschen, an Gott gescheiterte Menschen, an denen solltest du dich nicht klammern. Zieht nicht am fremden Joch, sagt die Bibel. Das ist, was dein Glauben hindert und dein Glauben blockiert. Du verlängerst damit nur deine Leidenszeit. Deine Probleme dehnst du weiter aus. Und du gibst dich mit Kurpfuschern ab. Weil es ist wichtig, weil die Menschen, die keine Salbung haben, die geben dir Ratschläge, die nicht von Gott kommen. Die mögen gut sein, aber sie sind nicht von Gott. Und die raten dich in die falsche Richtung oder wie auch immer. Leute, die nicht von Gott sind. Weißt du, die Vögel, ich habe mich schon oft gefragt und ich habe Tausende, ich weiß nicht, wie viele tausende Vögel als junger Bursche habe ich in der Vogelwarte Schwarzort an der Nährung. Immer, das waren unsere, wir haben so schulfrei gehabt und wir durften die beringeln. Also wir haben ganze Wochen Einsätze dort gehabt und tausende von Vögeln beringt. Und ich habe mich später gefragt, wie finden die Zugvögel, denn wir mussten immer aufschreiben und wir haben manche Vögel schon gehabt, die waren schon ein paar Mal da bei uns. Die sind also schon durchgeflogen, mal so und mal so. Und wieder zurückgekommen. Wie finden sie nach tausenden von Kilometern, die fliegen also von der kurdischen Nährung bis nach Senegal und wieder zurück und die finden die gleichen Plätze und wie finden die das? Und dann hat uns dieser Direktor der Vogelwarte gesagt, die Vögel gucken nicht nach unten, die gucken immer nach der Sonne, die orientieren sich immer nach oben. Und das ist, was dein Glauben fördert, sich immer nach oben orientieren. Immer nach der Sonne oder nach den Sternen. Oder da, das ist ein Stern, nach dem sich die Tiere orientieren, hat er mir erzählt. Das ist dieser Polarstern. Die Seefahrer fahren, das ist die Venus bei uns hier in unserer Region. Das ist die Venus, das ist Abendstern und Morgenstern. Ist das schön soweit. Und nach diesem Venus, nach diesem Polarstern fliegen die Vögel. Und Kinder Gottes sollen sich nur nach oben orientieren und nicht nach unten. Es kann sein, ich habe einen Kanal gebaut und du fliegst in die falsche Richtung. Ja. Die Flüsse verändern sich. So vieles verändert sich. Wenn ich dran denke, der chinesische Fluss, der hat sich in den letzten 2000 Jahren um 2500 Kilometer sein Delta verlegt. Verstehst du? Also das ist auf natürlichen Weg und Art, einfach Schwemmland. So, also die Flüsse können sich verändern, aber die Sterne, die verändern sich nicht. Die Worte Gottes verändern sich nicht. Die Verheißungen Gottes verändern sich nicht. Sie bleiben das, was sie immer sind. Man kann also überall was lernen. Man braucht nicht unbedingt die Bibel jetzt. Wenn man, weißt du, lerne von den Vögeln, Zugvögeln. Wie fliegen sie? Wie orientieren sie sich? Und dann nach der Schwerkraft, also Gravitationskräfte. Auch das also nach oben und nach unten. Die Kraft. Und dann in der Übereinstimmung, wie der Geist, welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. So erreicht man das Ziel. Auch die Fledermäuse. Sie haben ganz tolle Orientierung, aber das will ich jetzt nicht mehr sagen, nicht mehr verwenden. Fragen stellen, das fördert unseren Glauben. Weißt du, die Jünger haben den Herrn Jesus immer wieder bekniet. Meister, wie ist das? Und als ich mich so vorbereite, deshalb kam mir das auch, Fragekasten hinstellen. Wir sollen viel mehr fragen, viel mehr hinterfragen. Das ist, also ich fordere euch heraus. Dinge hinterfragen. Ist das biblisch, was wir hier machen oder was wir hier nicht machen? Oder wir können was lernen, also durch Fragen. Und gerade die Fragen, die sind ins Evangelium gekommen. Wenn die Leute nicht gefragt hätten, würde heute nicht in der Bibel diese Dinge stehen. Aber Menschen haben gefragt, sogar Pharisäer haben gefragt und Jesus ist immer auf diese Fragen eingegangen. Und ihre Fragen und Jesu Antworten, die haben wir heute in der Bibel. Aber stell mal vor, sie hat nicht gefragt. Wir wissen nicht, oder in welcher Vollmacht tust du das? Nur eine Frage. Und dann sagt der Herr Jesus, weißt, ich sag's euch, aber sagt mir, war die Taufe von Johannes von Gott oder von Menschen? Also ich habe gesagt, es gibt auch dumme Fragen und da kriegt man auch dumme Antworten. Oder so komplizierte Antworten, wenn wir sagen, das war von Gott, dann sagt er, warum tut es nicht? Sagen wir, es war von Menschen, dann steinigt uns das Volk. Wir sagen lieber, wir wissen's nicht. Du siehst also, aber diese Auseinandersetzung, und du siehst, was dahinter steckt. Hindernisse, die wären schon längst am Glauben, aber sie haben Angst vor den Menschen gehabt. Wie wächst mein Geist, mein Gebetsleben, mein Glaubensleben, was fördert es? Die Offenbarung. Wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Zu Petrus sagt der Herr, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Das Gesetz hat dir nicht offenbart. Die Tradition, die guten Werke, die Moral, es hat dir nicht offenbart. Aber der Geist des Vaters hat euch offenbart, dass ich bin Christus, der Sohn Gottes. Es war nicht seine Bildung und es war auch nicht die Heilungen, die geschehen sind, dass es gezeigt hat, das ist der Rabbi, das ist der Meister. Auch vor Jesus haben andere geheilt und Teufel ausgetrieben. Jesus ist nicht der Erste und nicht der Letzte, der Teufel austrieb und Zeichen und Wunder wirkte. Aber die Offenbarung, das war der Schlüssel, die Offenbarung. Und ihr werdet inne werden, ist es von Gott oder von Menschen, was ich euch lehre, sagt Jesus. Und deshalb ist es das Zeugnis des Heiligen Geistes, ist ganz, ganz, ganz arg wichtig, damit mein Glaube gefördert wird. Weißt du, dass Gott muss uns die Augen öffnen. Du siehst also die Jünger Jesu, die Emmaus-Jünger, die Emmaus-Brüder. Du siehst also, sie waren mit Jesus. Jesus steht neben ihnen, redet mit ihnen und sagt, musst du nicht Christus leiden, muss nicht das alles passieren. Und sie sagten, bist du der einzige Ausländer, der nicht weiß, was hier in Jerusalem passiert ist? Ihre Augen wurden gehalten. Der Teufel hält unsere Augen, dass wir die Wahrheit nicht erkennen. Und erst beim Brotbrechen, wir brauchen etwas Handfestes, etwas Greifbares, etwas Plastisches. Und deshalb Abendmahl. Wir haben am Sonntag Abendmahl. Abendmahl ist etwas, was unseren Glauben motiviert. Das ist ein Gedächtnis. Plötzlich erinnern wir uns, ja, genau so hat Jesus den Kelch gehalten, genau so hat er den Jüngern das Brot verteilt und sagt, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut und das ist mein Leben. Und plötzlich identifizieren wir uns mit dem, was vor 2000 Jahren passiert ist, mit der Botschaft Jesu und mit dem Leben Jesu. Und das ist nur Saft und das ist nur Brot oder Matzen, was wir hier verwenden. Aber der Glaube, dieses plastische Vorstellen, das ist etwas Fühlbares. Der Mensch braucht etwas Fühlbares, etwas Greifbares. Und das wird Realität, selbst wenn es ein Krümel ist. Du brauchst manchmal nur ein Krümel, um an Gott glauben zu können. Der Mensch lebt, oder die Frau sagt, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Entdecke die Kraft des Abendmahls. Und eigentlich, wenn du das einmal entdeckst, dann wirst du sagen, oh Bruder, mal tu das. Wir möchten am liebsten jeden Sonntag Abendmahl, in jedem Gottesdienst Abendmahl und so weiter. Nicht nötig, das reicht dir für einen Monat. Verstehst du? Und kannst zu Hause, wenn du dein Brot isst, kannst sagen, das ist Herr. Und du kannst zu Hause beim Frühstück deine Brötchen brechen und sagen, Herr, so wie du das Brot gebrochen hast, so breche ich jetzt für mich. Und ich esse jetzt nicht das Brot der Erde, sondern ich esse das Brot des Himmels. Halleluja. Dein Wecken, wenn du brichst. Auch wenn Butter drauf ist. Und du sagst einfach, danke, Vater. Und wir sollten eigentlich, und das ist das Mahl brechen. Oder das Mahl richtig feiern. Du solltest wir beten ganz dumme Gebete. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Nein. Wir sollten das einfach nehmen, so wie der Jude das macht beim Passamahl. Er hebt es hoch und dankt dem Herrn und preist Gott und gibt Gott die Ehre und so weiter und dankt für das Brot der Erde und dankt für den Saft der Erde, was im Wein, in den Weinstock kommt und so weiter und dankt dem Vater. Das ist mit Danksagung empfangen. Vater, ich danke dir. Viel mehr. Wir sollten viel mehr plastisch. Und dann, wenn du so morgens aufstehst oder wir nehmen Öl, wir salben ja immer wieder die Hände und unser Haupt und so weiter. Wenn wir gehen gesalbt raus, wir brauchen etwas Plastisches. Ein Tropfen Öl, mehr braucht's nicht. Aber so ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Was fördert meinen Glauben? Ein Tropfen Öl. Der Geist der Offenbarung, weißt du, und solange du das nicht von Gott geoffenbart bekommen hast, wirkt das Abendmahl nicht bei dir, wirkt die Salbung nicht und so weiter. Sogar Paulus sagt, und das ist Jahre nach Pfingsten und nach der Einsetzung, Paulus sagt im Korintherbrief, Kapitel 11, 1. Korinther 11, er sagt, ich habe es vom Herrn empfangen, und zwar Abendmahl. Du darfst nicht glauben, dass der Herr Jesus dem Paulus gesagt hat, jetzt feiert ihr jeden Sonntag Abendmahl oder jedes Mal Abend. Nein. Die Gemeinde hat schon vor Paulus Jahre, Jahrzehnte Abendmahl gefeiert. Aber für Paulus wurde klar, das ist von Gott. Das ist von Gott, was die Gemeinde schon immer macht. Die Taufe. Weißt du, du musst die Erkenntnis bekommen, dass die Taufe von Gott ist. Getauft haben sie schon immer. Aber du musst jetzt erkennen, das ist jetzt für mich dran. Und genauso Abendmahl ist jetzt für mich dran. Das ist meine Speise. Du musst es vom Herrn empfangen. Wenn ich sage, lasst uns Geschwister Abendmahl feiern, hat keine Bedeutung. Aber wenn der Heilige Geist dir das erschließt und du es vom Herrn sagst, und das ist jetzt nicht hier unser Mahl oder jetzt macht die Gemeinde Abendmahl. Nein, ich empfange es vom Herrn. Nicht aus der Hand der Menschen, ich nehme es aus der Hand Gottes. Ganz andere Dimension, ganz anderer Level, ganz andere Ebene. Vom Herrn empfangen. Gott muss uns die Sachen enthüllen. Gott muss die Sachen uns offenbaren. So, geistliche Dinge müssen geistlich gegeben werden. Und der Geist Gottes gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist, was uns fördert. Also wir brauchen diese Gewissheit des Geistes. Auch die, mit wem ich zu tun und nichts zu tun habe. Ich brauche die Gewissheit des Geistes. Wenn ich nur sage, also nee, der hat eine schiefe Nase, mit dem will ich nichts zu tun oder abstehende Ohren, danke, nein. Nein, das hat nichts damit zu tun, nach äußern. Der Geist muss uns zeigen, guck mal, das ist nicht koscher. Und du merkst es, wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, zusammenlebst, wenn der Heilige Geist dein Partner ist, dann spürst du, ob der koscher ist oder nicht koscher ist. Und du spürst schon den Leichengeruch vom Weiten unter Umständen. Aber wenn wir nicht sehende Augen haben, wenn wir den Herrn nicht sehen, wir können auch die anderen Dinge nicht sehen. Und deshalb ist es so wichtig, bevor du die anderen Dinge anfängst zu beurteilen, du musst den Herrn gesehen haben. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 sagt Johannes, oder er wird von Johannes erzählt, er sah den Herrn. Er sah Jesus, sein strahlendes Angesicht. Er hat die Gegenwart Gottes erlebt. Und dann erst, nachdem er Jesus geschaut hatte, kann er alles andere betrachten und auch alles andere richtig beurteilen. Teilweise, möchte ich sagen, hat auch seine Probleme gehabt. Aber teilweise, er kann alles beurteilen. Jetzt kann er die Probleme anschauen, macht ihm nichts mehr aus. Wenn du den Herrn geschaut hast, diese Offenbarung Jesu in deinem Leben hast, dann kannst du die Probleme anschauen, die kommen an dir ran, aber nicht in dir rein. Das ist ein großer Unterschied. Die kommen an dir ran. An dir wird so viel rankommen, aber der Herr sagt, ich bin dein Schild und dein Panzer. Und wenn man früher in der Antike, weißt du, ich habe mit meinen Kindern mal auch ab und zu mal Ritter gespielt und Kinder wollen ja alles und auch in der Kinderstunde vorgemacht. Und das ist ganz wichtig, weißt du, mein Schild, man guckt nur mit einem Auge hinterm Schild vor. Das andere Auge ist gedeckt. Das ist nur mit einem Auge. Und alles andere, und dann trägt man so und mit der anderen Hand hat man dann das Schwert in der Hand und man kämpft und verteidigt sich. Aber ein Auge, du guckst nur mit einem Auge. Stell mal vor, du hältst beide Augen dem Feind offen. Nur ein Auge. Wenn das eine verwundet ist, hat lebt noch das andere. So das Auge, das Schild deckt das Auge, dass du nicht alles siehst. Und das ist, was dein Glaube fördert. Der Herr sagt, ich bin dein Schild. Du musst nicht alles sehen. Und du musst nicht alles hören. Und du musst nicht überall dabei gewesen sein. Und wenn Gott will, dass du das siehst, dann wirst du es auch verkraften, wenn er dich in solche Situationen hineinführt. Also so, das fördert deinen Glauben. Was fördert meinen Glauben noch? Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10. Haben wir schon so viel darüber gehört. Gehe ich nicht darauf ein. Was fördert meinen Glauben noch? In Markus Kapitel 6, Vers 1, da heißt es von Jesus, und ich glaube, dass Jesus schon gescheit predigen konnte, dass er voll Power war, dass er der Sohn Gottes war, und ich glaube, dass er Autorität und Vollmacht hatte. Aber von ihm heißt es in Markus Kapitel 6, Vers 1, in Nazareth konnte er wegen ihres Unglaubens kein Wunder tun. Wegen ihres Unglaubens. Es ist wichtig, dass wir dem Prediger glauben. Wenn du mir nicht glaubst, geh nach Hause, auf Wiedersehen. Ich kann dir nichts drüber bringen. Es kommt auch nichts drüber. Aber wenn du mich anhimmelst und sagst, oh Bruder, der hat's vom Herrn. Wo hat er die Weisheit her? Sogar der 12-jährige Jesus im Tempel. Weißt du, der wurde angehimmelt. Wo hat er das gelernt? Ich sag euch eine Wahrheit. Ich rede jetzt. Ich bild mir gar nichts ein. Aber ich will nur eines sagen. Egal wer predigt. Wenn du keinen Respekt vor dem Prediger hast und vor der Botschaft hast und vor der Verkündigung hast, vergiss den ganzen Laden. Bringt nichts. Du wirst nichts lernen. Selbst wenn der beste Prediger predigen würde, kommt nichts rüber. und das war in Nazareth der Fall. Den kennen wir, sein Vater. Guck mal, der hat mit uns im Sandkasten gespielt. Er ist Zimmermanns Sohn, seine Mutter kennen wir kennen auch seine Brüder. Was, und so weiter. Weißt du, und ich habe dieser Tage auch gesagt, wenn ich predige, bin ich Pastor. Und ich bin nicht euer Kumpel. Und Geschwister, es ist ganz arg wichtig, der Diener Gottes ist Diener. Ich habe neulich für meine Frau gebetet und da ist mir ein Bild gekommen. Ich bete jetzt nicht für meine Frau, sondern ich bete für Schwester Heidemie, dass meine Schwester ist nicht meine Frau. Wenn ich mit meinen Kindern bete und ich habe mit meinen Kindern auch gebetet und bete auch mit meinen Kindern und meinen Enkelkindern, ich bete nicht jetzt als Vater oder Onkel oder Opa, sondern ich bete als Diener Gottes. Und dann, wenn ich nachher draußen bin, bin ich der Opa wieder. Oder bin der Vater wieder und so weiter. Es ist ein großer Unterschied. Der Diener Gottes bleibt der Diener Gottes. Und so viele Menschen haben sich am Diener Gottes versündigt in unserer Gesellschaft. Pfaffen, Pfarrer und so weiter. Oder Heinrich Heine sagt, den Himmel überlassen wir den Pfaffen und den Spatzen. So. Und das ist die Tragödie in unserem Volk, warum Gott zu unserem Volk nichts mehr zu sagen hat. Wegen ihres Unglaubens konnte er nichts tun. Der Geist des Glaubens hängt sehr stark von der Autorität ab, von dem Verhältnis zur Autorität. Ist die einmal ausgehöhlt, hat niemand mehr was einem zu sagen. Paulus hat in Apostelgeschichte 14, da ist in Galatien eine große Erweckung geschehen und so weiter. Und die Menschen haben in Galatien, als sie dort rüberkamen nach Lystra und Ikonien, da haben die Menschen sie als Götter aufgenommen. Opfer gebracht sogar. Als Götter aufgenommen. Paulus sagt dann in Galater Kapitel 4, Vers 14 und bezeugt den Galatern und sagt, dass sie ihn aufnahmen wie Jesus selbst. Wenn du jetzt den Prediger, egal wer da predigt, wenn du den Prediger so aufnimmst als Jesus selbst, wirst du immer von Jesus gesegnet. Wenn du den als Pastor Matutis aufnimmst oder Billy Smith aufnimmst oder weiß ich sonst noch irgendwie, dann wirst du nie von Jesus gesegnet werden. Wir müssen ihr habt mich aufgenommen wie Jesus selbst. Und wenn du im Gottesdienst gehst, solltest du sagen, Herr, rede du, egal was er da erzählt. Herr, rede du zu mir. Wie wird mein Glaube gefördert? Interessant ist ein Fall. Diese Offenbarung habe ich einmal bekommen in einer Mitarbeiterversammlung für Kindermitarbeiter. Da war eine Frage, war auch so ein Fragekasten, da war eine Frage, tauchte auch, warum sind so viele Kinder aus gläubigen Elternhäusern keine Kinder Gottes, wollen mit dem Glauben der Eltern nichts zu tun haben. Warum gehen sie nicht in die Gemeinde? Und wir haben dann angefangen zu diskutieren, zu reden. Und Gott hat mir eine Offenbarung gegeben. Viele Gotteskinder haben die Stimme Gottes getötet. Und die Stimme Gottes ist getötet worden. Gott redet nicht mehr. Und dann kam mir das Bild Stimme Gottes. Es war eine spontane Antwort. Die Stimme Gottes, Johannes der Täufer, war die Stimme des Herrn. Herodes hat ihn getötet. Wir wissen ja, dann auf dem Tablett serviert und so weiter. Und weißt du, so viele Gotteskinder, wenn die nach Hause kommen, nach dem Sonntagsgottesdienst, nach was, wo auch immer sie gewesen sind, weißt du, da reden sie, der Pfarrer war nichts, die Kirche war nichts, die Heizung war nichts, die Lieder waren nichts, die Predigt war nichts, das war nichts und so weiter. Dann sagt doch das Kind, Papa, so ein Saftladen, wenn ich mal kann, werde ich damit nichts mehr zu tun haben wollen. Also mit so einem Saftladen. Die Stimme Gottes getötet. Und das Interessante dabei ist, dieser Herodes, Jesus steht nächstes Mal vor dem Herodes. Und das ist mir groß geworden in dieser Kinderstundenmitarbeitertagung. Dann steht Jesus vor dem Herodes. Und Jesus sagt weder Mu noch mehr. Gar nichts. Herodes wird wütend. Redest du nicht mit mir? Der hat nicht einmal gesagt, warum er mit ihm nicht redet. Warum? Weil er die Stimme Gottes getötet hatte. Und dann das Ergebnis war, ein paar Wochen später oder ein paar Jahre später gibt er sich als Stimme Gottes. Und du kannst es verfolgen in christlichen Kreisen. Leute, die die Stimme Gottes getötet haben, zu denen hat der liebe Gott nichts mehr zu sagen. Und die geben sich selbst als Stimme Gottes. Ich habe hier in Ostberlin einen Hauskreis mal gehabt und das war auch so ähnlich. Da kommt plötzlich, dann sagt der liebe Bruder, das was du kannst, kann ich auch. Freilich kann jeder predigen. Allgemeines Priestertum. Kann jeder predigen. Und dann sagt du, brauchst du uns nicht mehr rüberkommen, das machen wir selber. Und hat er selber angefangen zu machen. Weißt du, was passiert ist? Die Wahrheit ist, der hat nach kurzer Zeit, da war jemand, wo er aus dem Hauskreis taufen wollte. Ich habe gesagt, Horch, der ist noch nicht so weit getauft zu werden. Lassen wir mal lieber. Gott hat die Leute schon ganz mächtig gewarnt. Also ich habe die wollten pürschen, schnell taufen. Und ich habe gesagt, nee, das ist nicht so weit. Dann sagte er, du brauchst nicht mehr kommen. Dann im Weißensee, im Tümpel, haben sie dort getauft, im Park, ein paar Leute aus dem Hauskreis. Was ist passiert? der gute Mann hat Krebs bekommen im Knochenmark und in einem halben Jahr war er tot. Und ist noch ganz so vom Bett gefallen und so weiter. Weißt du, genauso wie beim Herodes, die Stimme Gottes abgelehnt. Nicht, dass ich was Besonderes bin, ich bin nichts Besonderes, wir sind alles Diener Gottes. Aber weißt du, wenn man die Autorität missachtet, Gott missachtet, dann auch die Leute. Was fördert meinen Glauben? Aber wenn man dann sich beugt und demütig, ich habe ja noch den guten Mann im Krankenhaus besucht und der sagt, es tut mir leid, es ist schrecklich und so weiter. Obwohl er mich nicht mehr haben wollte in seinem Haus, besucht und habe gesagt, wenn der schon stirbt, soll er wenigstens in Frieden sterben. Und so weiter. Er sagte, ich mache Hölle durch. Also ich wünsche nicht einmal meinem schlimmsten, ärgsten Feind, was ich jetzt durchmache. Aber das ist Gottes Reden. Herodes war fault am lebendigen Leib, weil er die Stimme Gottes getötet hat. So, wie fördere ich meinen Glauben? Der Hauptmann, Matthäus Kapitel 8, Vers 5, sagt, Herr, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und dann sagt, ich stehe unter einer Autorität. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, wenn du dieses Autoritätsdenken, nicht von Menschen allein, sondern wenn du, und dieser Hauptmann sagt, ich stehe unter der Autorität. Wenn ich als Hauptmann sage, komm, dann springt er, wenn ich sage, geh, mach das und so weiter. Ich habe Autorität. Und Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Das richtige Verständnis von Autorität, wenn du das richtig verstehst, wenn du dich der Leitung und Salbung des Heiligen Geistes unterordnest, wenn du dich Gott unterordnest, nicht Menschen und nicht aus Gefälligkeit und nicht aus Mitleid oder nicht aus falschem Verständnis, sondern einfach, das ist jetzt für mich von Gott gesetzt und achte ich darüber. Und du fügst dich dieser Autorität und du wirst sehen, wie unschlagbar du bist. Und du wirst entdecken, das funktioniert. Weißt du, das ist schon allein Autorität als Eheleute. Wenn ein Vertreter an der Tür steht und was verkaufen will, dann sage ich, also ich muss mit meiner Frau zuerst mal bereden. Und dann bereden wir und dann das nächste Mal kommt und sagt, nein, meine Frau will das nicht. Oder umgekehrt, für die Frau ist es noch leichter, mein Mann ist damit nicht einverstanden. Und es ist so wichtig, man kann also ganz anders agieren und handeln, wenn man jemand im Rücken hat, nein, Gott will das nicht. Der Vater im Himmel will das nicht. Der Herr will das nicht. Und dann kannst du nichts dagegen sagen. Was willst du dagegen sagen? Was vermehrt und was fördert meinen Glauben? Autoritätsdenken, also dieses göttliche, nicht dieses jetzt Unterwürfige. Du musst eines wissen, wer du bist. Du bist Kind Gottes, bist Prinz, bist König, bist Priester, bist Prophet. Deshalb ist es manchmal problematisch. Also für mich ist es problematisch. Manchmal weiß ich nicht, redet der Heilige Geist, redet die Bibel. Was ist es? Weißt du, es fließt in einem. Wenn der Heilige Geist wirkt, fließt es in einem. Du weißt nicht, wo ist welches. Und ist auch gar nicht nötig. Denn wir sind ein Kanal des Heiligen Geistes. Und ich muss nur Gott verantworten. Und eigentlich, der, wo es hört, muss auch verantworten, was er hört. Kann er das als Wort Gottes annehmen? Kann er das, so wie die Galater, als Wort des Herrn annehmen? Autoritätsdenken. Ich möchte euch warnen vor einfach dieses falsche Obrigkeitsdenken. Du denkst, der Präsident da oben von irgendeiner Vereinigung oder Verein oder der demokratisch Gewählte. Leute, wir müssen Demokratie haben, wir leben das so. Aber Demokratie heißt Macht von unten. Und hört, was es ist, Macht von unten? Wir glauben an die Macht von oben. Die Macht von oben. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wo kommt die Macht her? Haben Leute dem Mann oder der Frau die Macht gegeben oder hat Gott den Leuten und der Person Macht gegeben? Woher hatte die Autorität? Und du merkst es, wenn einer von Gott die Autorität hat, da braucht die links und rechts auch nicht. Also für mich waren die schönsten Freiversammlungen hier auf dem Breitscheidplatz. Die schönsten Freiversammlungen auf dem Breitscheidplatz waren für mich, wenn ich so meine Kanzel hatte und dann loslegen konnte und predigen konnte, dann kamen Leute und sagten, Mensch, wer steht hinter Ihnen? Da muss ich sagen, Gott steht hinter mir. Und er hat gesagt, alle Achtung. Ich würde das nicht mal fürs Geld machen. Also ich mache das noch umsonst. Ich würde das nicht mal fürs Geld machen. Weißt du, wenn die Autorität Gottes hinter dir steht, ist ganz arg wichtig. Was mehrt und verstärkt meinen Glauben? Was fördert meinen Glauben? Und zwar möchte ich ein Stichwort, Gott hat mir diese Impulse gegeben, die möchte ich euch weitergeben. Erinnere dich an die vergangenen Siege. Erinnere dich an die vergangenen Siege, die Gott dir gegeben hat. 1. Samuel Kapitel 17, Vers 34. David erinnerte sich an Löwen, Bär und so weiter, als er dem Goliath entgegentrat. So wie Gott mit dem beim Löwen geholfen hat, so wie er mir beim Bär geholfen hat, so wird er mir auch beim Goliath helfen. Erinnere dich an die vergangenen Siege, die Gott in deinem Leben gegeben hat. Das sind Meilensteine in deinem Leben. In Mark Matthäus 16, Vers 9. Die Jünger wurden von Jesus als kleingläubig gescholten, weil sie den Segen so schnell vergessen hatten. Habt ihr das alles vergessen? Was ihr mit dem Brot erlebt habt? Habt ihr vergessen, was ihr mit dem Sturm erlebt habt? Habt ihr das alles vergessen? Er schalt ihren Kleinglauben. Erinnere dich. Und ich denke, es ist so wichtig, dass du dich erinnerst und einfach dir ins Gedächtnis zurückrufst. Denk an deine Erlösung. Denk an deine Taufe. Denk an deine Errettung. Denk an irgendeine Führung Gottes. Für mich persönlich, wenn ich jedes Mal Führung Gottes denke, gestern habe ich von den Händen Gottes gesprochen, horch dir die Kassette an. Ich sehe heute noch diese hellen, weißen Hände, die in mein Lenkrad greifen und das Rad rumreißen. Beim Glatteis, wo ich in Schleudern kam. Diese Hände. Und als ich diese Hände, die waren so eine Predigt für mein Leben, für den Rest, dass ich, als ich dann wieder festen Boden unter die Füße hatte und das Auto zum Stehen brachte, habe ich gesagt, Gott, es waren deine Hände, die eingegriffen haben. Und deine Hände greifen immer dann ein, wenn ich nicht mehr weiter kann. Und die Situation war, mein Gebet, das war das kürzeste Gebet, das ich je gesprochen habe. Herr, hilf. Herr, hilf. Und schon waren diese Hände. Und ich halte das Lenkrad, aber das Lenkrad dreht sich von selbst. Seine Hände. Seine Hände. Erinnere dich an deine Sternstunden. Denk dran, wann warst du am glücklichsten? Und sag, Herr, genau das möchte ich noch einmal erleben. Und du wirst sehen, diese Tage kommen wieder. Denk an deine guten Tage. Denk an die Zusagen und Verheißungen Gottes. Und ganz besonders, wenn du in dunklen Phasen deines Lebens hineinkommst und nicht mehr glauben kannst, denk an das Wort, das er dir irgendwo mal in den Lichtstunden am Tag irgendwo gesagt hat, irgendwo zugerufen hat, mein Kind, ich bin bei dir. Oder plötzlich bist du erinnert worden an irgendeine Situation. Freu dich und sag, danke Herr. Und bezweifle nicht das, was du einmal im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Der Teufel möchte das verdunkeln auch. Aber du hast ein Wort von Gott bekommen, halt dich fest. Oder dann an gute Vorbilder. Erinnere dich an gute Vorbilder. Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Nicht durch die ich behindert wurde, nicht durch die ich blamiert wurde, nicht durch die ich schlecht gemacht wurde. Nein, ich erinnere mich an Menschen, die mir Handreichung getan haben, die mir ermutigt haben, die mir gesagt haben, Johannes, du kannst, du schaffst, probier's noch, geh hin, nochmals, schreib nochmals eine Bewerbung oder mach dies und so weiter. Die einfach mich nicht aufgegeben haben. Erinnere dich an die Menschen, die dich nicht aufgegeben haben. Es kann deine Mutter sein. Es kann dein Vater sein. Selbst wenn die im Himmel sind und schon lang beim Heiland sind. Du, die denken an dich, glaub mir das. Du siehst es nicht. Sie schauen runter. Was macht mein Johannes? So oft denke ich, Mutti, du siehst doch, du bist beim Vater im Himmel und du guckst. Wie schön, wenn meine Mutter, weißt du, das war für mich immer ergreifend. Meine Mutter rief mich jeden Montag an und sagt, Johannes, wie ging's, was hast du gemacht und so weiter. Heute ruft keine Mutter, aber montags denke ich immer noch, Mutti, du bist dort oben. Betest du für mich noch? Hast du mich aufgegeben? Hast du mich vergessen? Aber ich weiß, eine Mutter kann nicht vergessen. Und eine Mutter betet für einen. Und so, wenn du eine Mutter, einen Bruder, eine Schwester bei Gott im Himmel hast, und wir haben eine Wolke von Zeugen, Halleluja, und wir haben einen hohen Priester dort oben, Jesus Christus, und er betet für uns. Und er betet für uns. Der lässt sich lieber selber geißeln, lässt lieber selbst ins Gefängnis. Lass diese gehen. Von Jesus heißt es, und er liebte die Seinen bis zuletzt. Jesus liebt dich bis zuletzt. Bis zuletzt. Erinnere dich daran. Erinnere dich an die Glaubensverstärker, die Gott dir gegeben hat. Und vergiss, und das ist, was dein Glauben fördert, erinnern und vergiss deine Niederlage. Vergiss deine Verletzungen. Es ist nicht leicht, leichter gesagt als getan. Vergiss es. Vergiss deine Verluste. Vergiss deinen Ärger. Vergiss deine Beleidigungen. Vergiss die negativen Menschen. Vergiss die blöden Fehler, die du gemacht hast. Die Dummheiten. Vergiss es. Weißt du, du kannst nichts mehr verändern. Aber Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Vergiss es. Das gibt dir den Rücken frei. Du schmeißt den ganzen Ballast hinter dir. Lass es los. Du lebst einmal und lebe richtig. Du hast jetzt die Chance. Und du kannst jetzt Punkt machen und sagst, ab heute fängt mein neuer Tag an. Ab heute. Vergiss deinen Mangel. Denk an seinen Reichtum. Vergiss deine Probleme. Vergiss deine Sorgen. Und wie macht man das? Du musst es öfters dir sagen, bis du es auswendig kannst. Ich denke nicht mehr dran. und ich will nicht mehr daran denken. Und sobald es hochkommt und sagt, danke, das ist vom Teufel, das nehme ich nicht an. Immer wenn du annimmst, kriegst du immer noch mehr Post. Aber wenn du Absender zurückschickst, irgendwann hat die Firma die Nase voll und gibt dich auf und streicht dich aus ihrer Liste. So, wir müssen abwehren, ablehnen, nicht einfach uns einlassen, auch in keiner Diskussion. Für mich ist alles Negative. Ich horch mir, wenn du zu mir kommst, horch mir deine Probleme an. Aber ich lasse die negativen Probleme nicht in meine Seele rein. Und wenn es, ich möchte schon für die Menschen und meine Geschwister helfen. Aber was mich persönlich betrifft, nehme ich keine negative Gespräche. Wenn ich private Sachen habe und so weiter, ich höre mir an. Ich nehme Probleme oder, eigentlich nehme ich Papier nur einmal in der Hand. Deshalb, wenn du mir was gibst zum Lesen, entweder ich gucke das an und ich gebe das zurück, ich behalte es nicht. Das geht alles in den Papierkorb. Und das läuft dann über und meine Frau entsorgt. Weil ich nehme Papier oder Sachen nur einmal in die Hand. Guck mir an. Sagt mir was, bringt mir was, es behalte ich, bringt mir nichts, dann lasse ich stehen, nehme ich nicht zu Herzen. Weißt du, wir sollten viele Dinge nicht zu Herzen nehmen. Das blockiert unseren Glauben. Zu Herzen nehmen. Weißt du, anhören, anschauen, das kannst du, aber nicht zu Herzen nehmen. Vergiss es, also deine Sorgen und warte auf Gott. Ein Thema, das mir so groß geworden ist, warte auf Gott mit Geduld. Das ist ganz arg wichtig. Im Psalm 13 sagt David, Vers 1 und folgende Verse, Herr, wie lange noch willst du mich vergessen? Und viermal in diesen zwei Versen, Herr, wie lange wendest du dein Angesicht von mir ab? Wie lange soll meine Seele warten, sich sorgen und bekümmert sein? Und wie lange sollen noch meine Feinde über mich triumphieren? Wie lange noch? Du fragst auch, wie lange noch? Und erinnere dich an Gott. Wie lange noch, Herr? Wie lange muss ich dieses Elend mir noch anschauen? Wie lange muss ich noch siechen, betteln, kämpfen? Wie lange muss ich noch beten, ringen und so weiter? Wie lange muss ich mich noch beleidigen lassen, quälen lassen? Wie lange muss ich dieses Elend da anschauen? Wie lange die Schmerzen ertragen und erdulden? Oder die Spannungen, die noch da sind? Wie lange noch? David war ehrlich. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass wir zu Gott ehrlich sind. Und auch sagen, Gott, wie lange noch? Aber viele Menschen, die denken, nein, Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Gott darf man nicht seine Meinung sagen. Ich muss das alles unterdrücken. Geschwister, das ist falscher Glaube, falsche Religion. Die kommt irgendwo aus dem Griechentum, Hellenismus. Gott ist so weit weg und hat an mir kein Interesse. Gott hat an dir Interesse, und zwar sehr großes Interesse. Und ich darf Gott sagen, klagen sogar. Und Gott darf ich alles klagen. Gott hat ein Ohr, in das man jammern kann. Okay? Ein Ohr, in das man jammern kann. Du kannst bei Gott klagen. Wie lange noch, Herr? Wie lange? Abraham musste 25 Jahre warten, bis die Verheißung sich erfüllt. Isaac musste 20 Jahre warten, bis er Kinder bekam. Josef musste 20 Jahre warten, bis er auf dem Thron saß. Also ich denke, wenn du sagst, wie lange... Ich kann es jetzt, nachdem wenn ich schon die Bibel jetzt gelesen habe, ausrechnen, 20 Jahre. Wie lange noch? Sei getrost, Moses musste 80 Jahre warten. Weißt du, Gottes Uhren gehen anders. Gottes Kalender ist anders besetzt. Wichtig ist, dass du jetzt wartest auf die Stunde Gottes. Mit Geduld. Und die Zeit... Der Geduld. Weißt du, dieses Abwarten. Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Ich denke nur die Sache mit dem Lazarus, Johannes 11. Der Herr Jesus verzieht sich. Beeilt sich gar nicht. Weil er ganz genau wusste, weißt du, Kranken, Fieber vertreiben da oder Grippe und Schnupfen vertreiben, das geht ganz schnell. Aber jemand, der schon stinkt, von den Toten aufzuwecken, da bedarf es mehr. Und er wollte ein größeres Wunder vollbringen. Ich habe eines festgestellt, wenn Gott uns manchmal warten lässt, lass mich ganz ehrlich sagen, dann hat er was Größeres für uns vorbereitet, was nachher kommt. Was Größeres. Denk an Lazarus, diese Auferweckung. Dieser stinkende Mann, der aus dem Grab rauskam. Das war größer als alle Krankenheilungen zusammen. Gott hat was Größeres für dich und mich vorbereitet. Das Warten ist keine Zeitverschwendung. Warten aus der Sicht des Geistes Gottes und so weiter, das fördert unser Gehorsam. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, was meinen Glauben fördert. Gehorsam. Geduld. Johannes Kapitel 8, Vers 29, da sagt Jesus, foltet mit dem Heiligen Geist und so weiter, und er sagt, Gott ist mit mir, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Also der Gehorsam ist befähigt uns, dass wir das tun, was Gott gefällt. Gehorsam macht uns stark. Gehorsam gegen die Ordnung Gottes. Ich habe eines festgestellt, undisziplinierte Menschen erreichen gar nichts. Aber gerade wenn wir warten müssen und zusammenreißen, stramm stehen, Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Also das ist, was mein Glauben fördert, Selbstkontrolle. Chaoten werden nie weit kommen. Chaoten kommen nie weit. Wenn Gott jemand vernichten wollte, dann hat er Verwirrung einfach gegeben. Einfach durcheinander, da mal was anfangen, da mal was anfangen, da ein bisschen was und dort ein bisschen was und da ein bisschen was und so weiter. Und die haben noch nie was zu was gebracht. Aber wenn Gott etwas Beständiges haben möchte, stehe fest und unerschütterlich. Es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest geworden ist. Stehen. In der richtigen Ordnung, in der richtigen Beziehung, der Herr in der Mitte, das Zentrum. Das nächste, was meinen Glauben fördert, ist Einmütigkeit, wo zwei oder drei eins werden. Warum nicht fünf und sechs und sieben? Sieben ist eine göttliche Zahl. Warum zwei oder drei? Wo Seele, Geist und Leib eins werden. Wo mein Kopf genau das Gleiche will, was mein Herz will und was meine Füße wollen. Wenn Einklang in meinem Leben ist, die meisten Leute mit dem Kopf wollen sie was anders, die Seele will was anders und der Körper will überhaupt nichts. Die machen nicht mit, die Füße machen nicht mit, die Hände machen nicht mit, Portemonnaie macht nicht mit. Und deshalb kommt zu nichts. Einheit, Seele, Geist und Leib, wenn die eins werden, kriegst du alles, schaffst du alles. Kannst du bitten, was du willst alles erreichen. Einheit ist es. Deshalb, bevor du etwas betest, stimmt die Seiten deiner Seele, deines Geistes und deines Leibes. Stimmt ab. Will das mein Körper? Weißt du, größeres Haus, ich muss mehr putzen. Brauche ich mehr Strom, mehr Haushaltsgeld. Größeres Haus, du kannst größeres Haus kriegen, kein Problem. Aber du hast mehr Belastung oder mehr Geld. Dann musst du auch mehr wirtschaften. Stell dir mal vor, jetzt kommt ein, du hast schon Probleme, mit deiner Arbeit zurechtzukommen. Aber stell dir mal vor, du möchtest Boss werden von Telekom oder Siemens. Für wie viel tausend Leute muss der sich sorgen? Und du hast schon ein Problem mit deinem eigenen Hauskreis oder Haus, dein Haushalt. Verstehst du? Und der muss für tausende von Leuten sorgen. Das ist eine größere Belastung. Deshalb, in der Bibel heißt es, die da reich werden wollen, die geraten alle möglichen Netze, werden verfangen sich, verstricken sich. Also, bleib das, was Gott will. Wenn Gott will, dass du mal ein Boss wirst, dann wirst du Boss. Und dann bist du gewachsen der Sache. Aber weißt du, viele sind nicht gewachsen und überfordern sich. Und was muss so ein Kanzler oder Kanzlerin, was muss so ein Mensch ertragen? So Kritik, Belastung und so weiter. Ganz hoch oben, das ist wunderbar, du siehst sie nur im Fernsehen in den Interviews, aber du siehst nicht, was sie am Schreibtisch oder sonst was für Attacken, Angriffe, Belastungen hat. Und wir sehen das nicht. Also wir sehen immer nur die Spitze. Will dein Kopf das, was dein Herz will? In der Bibel heißt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und ich habe eines festgestellt, mein Kopf wünscht sich oft was anderes als das, was sich mein Herz wünscht. Weißt, mein Herz wünscht sich nach Geborgenheit, Sonnenschein, Strand, Palmen, Frieden. Mein größter Traum ist, mal auf dem Stein zu sitzen und nachzudenken, wozu warst du da? Was hast du, ist das alles gewesen? So, sich Zeit haben. Verstehst du? Ganz was anderes. Aber mein Kopf wünscht sich ganz was anderes. Und deshalb nicht, was dein Kopf sich wünscht, sondern was dein Herz sich wünscht, will Gott tun. Und wir sollten viel mehr auf das Herz hören. Und dann auf die Seele. Und was nützt es der Seele, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an sich selbst? Was nützt es der Seele? Was nützt es alles? Also deshalb, Einheit, Einmütigkeit fördert den Glauben. Begeisterung ist noch etwas. Begeisterung ist eine Macht. Sei begeistert. Sei begeistert über das Wort Gottes als einer, der eine große Beute macht. Begeistert über das Wort Gottes. Begeistert über das, was du im Wort Gottes gefunden hast. Begeistert über Jesus. Begeistert über die Gemeinde. Begeistert über deinen Partner. Begeistert über deine Familie. Du solltest über deine Familie positiv und nur positiv und nochmals positiv reden. Wenn du irgendein negatives Wort über deine Familie sagst, brichst du dein eigenes Rückgrat. Wenn du was Negatives über deinen Mann, deine Frau sagst, brichst du dein Rückgrat. Rede positiv. Das fördert unseren Glauben. Rede positiv über Jesus. Halleluja. Weißt du, nicht nur, wie lange noch. Vergiss das. Wenn er heute nicht kommt, kommt er morgen und übermorgen. Und wenn ich das nicht erlebe, ist mir auch egal. Wir werden denen nicht zuvorkommen. Der Ton der Posaune. Vergiss negative Erlebnisse. Ich werde nie vergessen. Weißt du, ich bin aufgewachsen ohne Papier. Wir haben in der Schule Schiefertafel gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das sowas kennt. Da waren Lappen, da waren Griffel und auf den Schiefer. Und wenn man sie verschrieben hat, konnte man auslöschen. Hat man ist doch schön. Und betrachte dein Leben wie eine Schiefertafel, dass du das Negative auslöscht. Oder wie es dann in der moderneren Zeit, in den anderen Klassen, wo man später kam, gab es Radiergummi. Weißt du, lange Zeit wussten die Leute nicht oder hatten kein Radiergummi. Erst bis man Kautschuk, bis Kolumbus aus Amerika Kautschuk mitbrachte und so weiter, Radiergummi. Radier diese dunklen Stelle aus. Oder später im Büro, dann gab es Tippex. Weißt du, überschreib einfach die Dinge, lösch das aus, am schönsten die Schiefertafel. Deine Seele sollte einfach so einen Waschlappen haben. Ab und zu mal war ich Klassensprecher. Und einer der Privilegien war, entweder selbst die Tafel abwischen oder dann andere beauftragen, die Tafel abzuwischen. Weißt du, und man hat oft so dummes Zeug gemalt. Und wie oft hast du dummes Zeug in deiner Seele so gemalt? Und nur bevor der Klassenlehrer oder der Lehrer kam, alles abwischen. Erlebnisse, die negativ waren, auswischen. Aber so, Lehrerin, wir lieben dich. Die lass dran und dann machst du die Tafel zu. Was glaubst du, wie die sich dann freut? Gute Worte stehen lassen. Aber das Negative auslöschen. Und das ist so wichtig. Innere Heilung. Innere Heilung fördert dein inneres Leben. Begeisterung für Jesus. Innere Heilung. Verschmerzte Verluste. Das ist für mich auch wichtig, was ich euch noch hier rüberbringen möchte. Verschmerze deine Verletzungen. Verschmerze den Widerstand oder den Widerspruch. Verschmerzen, das heißt stehen lassen. Ausstehen, unterdrücken. Sich gefallen lassen. Weißt du, Kinder Gottes müssen auch lernen, sich manche Dinge gefallen lassen. Denk an den Herrn Jesus. Was hat er erduldet? Was für ein Widerstand, für ein Widersprechen hat er erduldet? Das gehört zum christlichen Leben. Verschmerze. Standhalten heißt es. Lass einfach so über dich ergehen. Weißt du, und dann um Jesu Willen. Ich werde es nie vergessen. Ich hatte so ein Schild, gerade du brauchst Jesus. Und dann parke ich das in Augsburg, wo die Fachwerke-Leute sind, und von oben. Und ich stand da. Und die Frau rief, fahren Sie Ihr Auto hier weg. Zuerst habe ich gar nicht gewusst, warum ich das Auto wegfahren soll. Aber später habe ich mitgekriegt. Da hinten stand gerade, wenn sie so zum, die Frau hat nichts anderes zu tun gehabt, wie den ganzen Tag zum Fenster rausgucken. Und dann stand da drunter, gerade, du brauchst Jesus. Und ich hab gedacht, nee, ich zahle auch Steuern. Warum soll ich mein Auto wegfahren? Da ist Folgendes passiert. Dann hat sie gesagt, fahren Sie das Auto weg oder nicht? Ich lasse das Auto hier stehen, also ist hier kein Grund. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken. Kommt sie raus mit dem Nachttopf und leert darunter. Und direkt auf mein Auto. Ich habe nachher weggefahren, das Auto. Aber jetzt musst du vorstellen, was ich in dieser Zeit gelernt habe. Das Auto hat gestunken. Und die Kacke muss ich auch putzen. Wie die das alles zusammengekriegt hat in so schneller Zeit. Aber die Wut. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, die haben dich angespuckt. Speichel ist an dir heruntergelaufen. Und du musst es auch über dich ergehen lassen. Und ich habe später rausgekriegt, warum die. Die hat sich nur aufgeregt, nur weil da hinten stand gerade, du brauchst Jesus. Und leiden um Jesu Willen. Wir sollen Gott danken. Ich habe Gott gedankt, dass ich das alles über mich ergehen lassen durften und konnte. Obwohl so eklig das war. Ich musste in der Waschstraße nachher fahren oder als wir es mal abspritzen mit einem Schlauch, dann konnte ich ja gar nicht mehr weiterfahren. Aber weißt du, auch das gehört zum christlichen Leben. Dass dein Nachbar wütend wird, ärgerlich wird, nur weil du vielleicht "Ich liebe Jesus" drauf hast oder was weiß ich, so ein Etikett. Und die das nicht verkraften. Aber das macht mich stark. Die ganzen Attacken, die ganzen Angriffe, was ich da erlebt habe, aufgrund, weil ich Kind Gottes bin, das hat mich stark gemacht. Ich habe gesagt, und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Je mehr Widerstand du hast, desto mehr Gegenkräfte entwickelst du. Warum du nicht stark im Glauben bist, warum dein Glaube nicht so stabil ist, weil du den Widerständen alles aus dem Weg gehst. Nein. Steh durch. Und gewiss, wir sollen uns nicht zum Hanswurst machen oder uns beleidigen lassen unnötig. Aber wenn solche Dinge passieren, dann dank, so wie die Apostel, da wir diese Geschichte, dass sie gewürdigt worden sind, für das Evangelium zu leiden. Glaub mir das. Das ist für den Himmel, das ist wie ein Orden, wie eine Auszeichnung. Das macht dich stark. Die Apostel waren voll von Jesus, begeistert von Jesus. Noch ganz schnell, Gebet fördert deinen Glauben. Wenn Gott anfängt, das, was in dir ist, zu multiplizieren. So, wir wollen jetzt so Vermehrung erleben. Und wie erlebt man Vermehrung? Indem man das, was man hat, dem Heiland bringt. Und sagt, hier Herr, die 5 Brote und die 2 Fische. Tausende werden satt. So wird der Glaube vermehrt. Herr, mehre unseren Glauben. Wenn du sagst, ja, wir können nicht, was ist das für so viele? Was können wir als so kleine Schar oder kleine Gruppe, was können wir als Minderheit? Und Christentum ist Minderheit und bleibt Minderheit, egal, ob selbst wenn es 1 Milliarde Christen auf dieser Welt gibt. Die Gemeinde Jesu bleibt immer noch eine Minderheit. Das Volk Gottes. Aber euer einer soll 1000 und euer 2 10.000. Und in der Bibel heißt es, euer 5 sollen 10.000 jagen. Steht auch in der Bibel. 5. Also was können wir? Wenn wir uns vereinigen, 5 Brote können 10.000 jagen. Das war die Bestätigung des Wortes. 5 Brote können 5.000 Männer allein speisen. Ohne Frauen und ohne Kinder. Lass uns aufstehen. Herr, mehre unseren Glauben. Gott erlaubt, dass wir in eine Sackgasse hineingeraten, dass wir in eine Engpässe hineingeraten, damit unser Glaube stark wird. Und sag nicht, Gott, warum hast du das zugelassen für mein Leben? Warum bin ich diesen Weg geführt worden? Gott hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens und der Entwicklung und der Entfaltung für dich heute Abend. Vater, ich danke dir, dass du unser Leben leitest, unser Leben lenkst, unser Leben steuerst und dass wir in deinen Händen sind. Herr, und wir halten das Steuerrad und ich sehe immer noch dieses Bild. Ich halte das Lenkrad, aber du steuerst. Halleluja. Du bringst mich von deinem Glatteis runter. Du bringst mich wieder auf die Straße und du stellst mich wieder auf die rechte Bahn. Vater, ich danke dir, dass du es bist, der an unserem Glauben interessiert ist und dass unser Glaube gefördert wird, dass unser Glaube sich entwickelt und entfaltet. Es ist dein absoluter Wille. Und wir legen uns jetzt in deine Hände. Halleluja. Du bist vielleicht in einer Glaubenskrise, auch das gehört dazu. Und Gott sagt, ich will dir beistehen. Ich will bei dir sein. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst nicht verbrannt. Wenn du durchs Wasser gehst, sollst nicht ertränkt werden. Ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende, spricht der Herr.